Okay, dann fange ich mal langsam an. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und heute geht es um das, also hier jetzt, um das Lübecker Waldkonzept, das in Lübeck vornehmlich entwickelt wurde und internationale Bekanntheit hat. Also heute geht es nicht nur um Marzipan oder Günter Grass oder Thomas Mann oder so, sondern um unseren Lübecker Wald, der auch zum Exportschlager geworden ist. Kurz zu mir, ich bin Stefan, im realen Leben genannt oder eben auch bekannt als Eichi. Ich komme aus Lübeck, ich bin auch im Chaos aktiv und heute aber für den Verein Gemeinsam Buddeln hier, beziehungsweise für die Initiative Wir pflanzen Bäume in Wäldern. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, über diese Einladung, dass es auch gewünscht ist, mal so einen nicht so sehr technischen Bezug hier auf so eine Chaos-Veranstaltung zu bringen. Aber im Grunde hacken wir ja auch so ein bisschen den Wald. Also wir wollen einen schlechten Wald zum Beispiel in Richtung Naturverbundenheit wieder zurückbringen oder Naturnähe. Und das ist dann eben für uns das Lübecker Waldkonzept. Erst einmal kurz eine Übersicht. Was ist die Situation gerade? Was gibt es für Probleme so in den Wäldern? Ob das nun in Deutschland ist oder auch weltweit? Dann gibt es Alternativen. Das wäre dann eben die besagte naturnahe Waldwirtschaft. Und was für Perspektiven haben wir eigentlich? Und dann etwas noch über unsere Vereinsarbeit, was wir ehrenamtlich machen und vielleicht auch, wie man das überall auf der Welt auch ein bisschen verfolgen kann oder auch mitmachen kann. Gut, kommen wir erstmal zur Ist-Situation. Was gibt es eigentlich für Wälder? Wir haben verschiedene Arten von Wälder, die einschichtigen Wälder, die zweischichtigen, die mehrschichtigen. Dann gibt es noch eine weitere Dimension in der nächsten Folie. Die einschichtigen sind, man pflanzt erstmal eine Fläche, komplett überall gleiche Pflanzen, gleiche Höhe, gleiches Datum ein und hat dann eine Art riesige Plantage, wo alle Pflanzen gleichzeitig in die Höhe wachsen. Da gibt es keinen Konkurrenzdruck durch die Pflanzen, sondern die wachsen alle im gleichen Maße und gerade hier in unserem Bereich sind es dann häufig Fichten oder Tannen, die dann eben sehr schnell sehr hoch wachsen können. Im zweischichtigen System ist es so, dass man eben eine Reihe in der einen Art Pflanze pflanzt und dann ein paar Jahre oder Jahrzehnte wartet, bis die dann eine gewisse Höhe erreicht haben. Dann pflanzt man eine weitere Reihe zwischen diesen Reihen, die dann eben eine Art Konkurrenzdruck auf die nächste Generation ausübt. Also die hohen Pflanzen nehmen dann ein bisschen das Licht, was dann die zweite Generation dazu veranlasst, schneller zu wachsen, um eben an das Licht ranzukommen. Damit hat man versucht, so ein bisschen die Geschwindigkeit des Wachstums zu beschleunigen. Dann gibt es die mehrschichtigen. Das ist dann häufig das, was dann auch in Mischwäldern zu finden ist. Einfach wild durcheinander. Hier pflanzt sich mal eine Pflanze aus oder das macht man künstlich, da wo eben gerade mal Platz ist. Und so entsteht dann ein sehr durcheinander gemischtes Waldsystem. Und das ist dann auch die Richtung, in die wir gehen wollen. Und dann gibt es natürlich auch die Arten von Bäumen, die wir haben wollen in den Wäldern. Bei zweischichtigen Wäldern zum Beispiel ist es auch so, dass man gerne mal eine Art mit einer anderen Art kombiniert. Beispielsweise Tannen mit Douglasien oder andere Nadelgehölze, die dann eben sich gegenseitig begünstigen im schnellen Wachstum. Das wäre dann eine gemischte Nadelkultur zum Beispiel, aber bei Monokulturen, wie das bei dem einfachen Schichtsystem ist, hätte man da eben auch nur eine Art von Baum, zum Beispiel nur Fichten. Was wir aber eher mal haben wollen, das wäre so eine Mischkultur, wo dann eben auch mal Laubbäume dazwischen sind, zwischen Nadelkulturen. Aber das geht natürlich dann auch noch besser, und zwar zur naturnahen Bewirtschaftung, wo eben auch der Wald selber viel macht, das aussieht, was dann auch zum Beispiel heimisch ist oder auch selber heranwachsen lässt, wie es gewünscht ist. Und das Beste ist dann natürlich der unbewirtschaftete Urwald. Allerdings haben wir eigentlich so gut wie gar keinen unbewirtschafteten Urwald mehr. In Deutschland kann man so ungefähr sagen, zwischen 1-2% der gesamten Waldfläche sind nur noch Urwald. Und selbst die kann man auch nicht mehr so hundertprozentig davon ausgehen, dass die schon nicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch von Menschen beeinflusst wurde. Das heißt, wohin wir gehen, ist eben etwas wieder in Richtung Natur, unbewirtschafteten Urwald zu gehen, wenn möglich. Aber das ist ja leider jetzt auch nicht in allem Umfang möglich. Wir brauchen ja auch Möbel, Gebäude und so weiter. Also Holz wird ja immer ein Rohstoff bleiben, den wir auch benötigen werden. Und dann ist es natürlich möglichst ein Ziel, ein System zu finden, was sehr nah an der Naturnähe dran ist, aber trotzdem uns eben auch immerhin noch den Rohstoff Holz liefern kann. Was wir dann sonst noch haben, ist eben, dass wir gerade jetzt, wie ich auch schon sagte, Fichten und Nadelgehölzer hier haben, die eben standortuntypisch sind. Im Grunde sagt man beispielsweise auf Deutschland bezogen, hier sind eigentlich keine Fichten und Tannen heimisch. Also die sind hier standortuntypisch. Außer in den allerhöchsten Höhenlagen, da kann das schon mal so sein, dass da auch mal Nadelgehölzer sind, aber grundsätzlich ist es eigentlich in fast allen Gegenden untypisch, selbst wenn man so das bekannte Bild vom Harz nimmt. Auch da sind eher standorttypische Gehölzer wie Buchen, Eichen, also hauptsächlich Laubholzer dann eher heimisch. Und das ist das, was wir dann eigentlich auch wieder haben wollen. Und hier haben wir mal so eine Grafik, wo man so sieht, wie die Verteilung in Deutschland ist. Das ist Bemessung von der Bundeswaldinventur. Und zwar sieht man da jetzt auch sehr gut, wie die Durchmischung ist bei Kiefer und Fichte. Da sieht man beispielsweise, dass die eine sehr hohe Konzentration haben. In diesem Bereich stehen sehr, sehr viele Kiefern nur mit Kiefern zusammen oder eben auch nur viele Fichten mit Fichten zusammen. Wenn man jetzt weiter nach rechts geht, also die Bemischung zwischen verschiedenen Gehölzen sieht, da ist es dann auch eher mal so, dass dann auch Buchen mit Eichen zusammen oder anderen Laubbäumen stehen. Da ist das dann eben nicht mehr so gemischt, sondern eher gemischt, nicht mehr so Monokultur oder eben diese kombinierte zwischen zwei verschiedenen Kulturen, sondern da ist es dann eben gemischte Kulturen. Genau, wir brauchen Bäume. Das ist unser Leitspruch. Wenn wir losgehen zum Bäumepflanzen, dann rufen wir immer schön Bäume. Das ist beispielsweise unser Förster auch aus Lübeck, der Kai Neumann, der mit uns das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen hat. 2019 haben wir unsere Initiative gegründet und dann sind wir auf ihn zugegangen. Ich habe in meiner Jugend viel in der Waldjugend Zeit verbracht und daher habe ich schon eine Beziehung zum Lübecker Stadtforst gehabt. Und da komme ich dann auch gleich noch zu dem Lübecker Waldkonzept. Mit denen arbeiten wir also viel zusammen, um Bäume zu pflanzen. Was sind die Probleme, die wir jetzt aktuell noch haben? Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Bild aus dem Lübecker Stadtwald. Ich sage jetzt, wir haben zwar ein ganz tolles Konzept bei uns, aber auch wir haben nach wie vor noch Problemflächen, weil eigentlich, wie ich ja vorhin schon sagte, fast alle Flächenwälder in Deutschland sind schon von Menschen beeinflusst worden, manipuliert worden und ganz, ganz oft so im klassischen Forstbetrieben wurde dann eben auch auf schnell wachsende Kiefern und Tannen und so weiter zurückgegriffen. Und diese begünstigen eben viele Probleme, die da wären eben der Klimawandel, der eben auch darauf einwirkt, vieles beschleunigt. Der Schädlingsbefall, der dadurch kommt, dadurch, dass eben bei Monokulturen bestimmte Käferarten oder Insekten freie Bahn haben und im Grunde einen Überfluss an den Nährstoffen haben, die sie eigentlich haben wollen und keine Naturumgebung, die sie daran hindert. Also haben wir einen gut durchmischten Wald, der hier auch heimisch ist. Dann hat dieser Wald viele Symbiosen, die dann eben dazu so hingehend wirken, dass Pilze da sind, andere Insekten, Vögel und so weiter, die dann eben so ein Gleichgewicht aufbauen und eine Symbiose zwischen den verschiedenen Akteuren im Wald dann dazu führen, dass eben ein Schädlingsbefall eben nie so erfolgreich sein kann, wie wenn dann so wie ein Silbertablett eben grundsätzlich alles, was sie mögen, dann nur in dieser einen Form dann da ist. Und das wirkt sich dann auch auf die Bodenbeschaffenheit aus. Der Boden wird trocken, der wird sauer, insbesondere jetzt bei Nadelgehölzen zum Beispiel. Und dadurch, dass dann eben dieser Boden versandet, weil dann keine Gräser da wachsen, keine Pilze und so weiter, wird dann auch eine Wasserspeicherung eben nicht mehr möglich oder eben sehr stark eingeschränkt. Und das führt dann dazu, dass der Wald sich nicht mehr regulieren kann. Der Wald stirbt ab, weil eben diese Symbiose, von der ich gesprochen habe, nicht mehr existiert und sich die Pflanzen und Tiere und eben auch Pilze nicht mehr gegenseitig unterstützen können. Was ist dann die Alternative? Ich habe es ja schon angedeutet. Naturnahe Waldwirtschaft, Das wäre jetzt so ein Bild, wo ein feuchter Wald eben auch so ist, wie er in der Natur sein sollte. Da sieht man noch, dass eben nichts versiegelt ist, das Wasser wird gespeichert. Besser gesagt, es ist ja, bleibt ja bis zur Oberfläche dann da. So Sümpfe sind dadurch dann eben auch vorhanden. Und es fließt das Wasser nicht ab in den Grund, versickert nicht. Und es wird ein Klima geschaffen, das dann eben auch sehr feucht ist und eben dann auch dadurch deutlich resilienter wird. Wir haben eine Waldgesellschaft, die Tiere, die Pilze, die Insekten, die ganzen Pflanzen, sei es Sträucher, sei es Gräser, Büsche, Bäume, die sind alle miteinander aufeinander abgestimmt, so wie die Natur es vorgesehen hat. Und das führt dann zu einer sehr hohen Biodiversität und dadurch dann eben auch der Wald sich eben selber auch helfen kann und eben nicht von außen durch einzelne Eingriffe dann so schnell aus dem Takt gebracht werden kann. Weil wenn irgendwo ein Teil ausfällt, dann kann sich der Wald sehr schnell dann dorthin wieder erholen, dass dann eben eine andere Pflanze dann diesen Platz schnell wieder einnimmt oder eben dann auch die Tiere da dann auch wieder helfen können, indem sie dann eben Nüsse wegtragen in andere Stellen, wo sie dann gebraucht werden und, und. Was dann zu einer sehr hohen CO2-Bindung führt, was wir jetzt unbedingt brauchen in unserer heutigen Zeit. Und der Wald wird dadurch auch sehr leistungsfähig, weil er eben die ganzen Rohstoffe binden kann und diese Symbiosen eben auch da sind und sehr schnell viele Ressourcen verarbeiten kann. Also wenn ein Baum dort umfällt und verwest oder zersetzt wird, dann passiert das an der Stelle viel schneller, als wenn das jetzt in einem Fichtenwald zum Beispiel passiert, der eine Monokultur ist, wo dann eben nicht die Insekten, nicht die Pilze da sind, die diesen Baum verwerten könnten. Dadurch wird der Wald eben resilient, er bekommt ein eigenes Waldklima und das spürt man auch sehr, sehr stark, wenn man mal in einen Monokultur-Fichtenwald reingeht, dann merkt man kaum einen Unterschied, dann ist es immer noch heiß im Sommer, man wird da immer noch gebraten, sage ich mal, die Sonne knallt da rein, weil das durch dieses lichte, kaum vorhandene Blattwerk dann einfach direkt auf den Boden knallt. Aber wenn man in so einen Wald, wie auf diesem Bild zu sehen ist, reingeht, dann merkt man, dass dann frischer Wind direkt weht. Also man hat auch direkt ein ganz anderes Geruchserlebnis, weil da einfach sehr, sehr feuchte, frische Luft einem dann entgegenweht. Und so sieht das dann zum Beispiel im gesünderen Boden aus. Da sind dann Moose, der Boden ist schön locker, fluffig. Da sind viele verschiedene Äste, Blätter und. Nüsse sind da, man sieht das dann auch, dass dann so schon eher was Gesundes dabei entsteht. Und dann kommen wir zum Lübecker Waldkonzept. Was macht das aus? Das Lübecker Waldkonzept wurde ab 1986 durch unseren ehemaligen Forstamtsleiter Diplom-Forstwirt Dr. Lutz Faeser entwickelt. Der wurde extra von der Stadt Lübeck dazu eingeladen, weil die Stadt Lübeck zu dem Zeitpunkt gesagt hat, diese Monokulturen, das sieht nicht sehr zukunftsfähig aus, wir wollen mal was anderes ausprobieren. Und das hat tatsächlich dann das Stadtparlament so beschlossen. Also die Politik hat in dem Fall dann mal gesagt, wo die Reise hingehen soll. Und das zum Glück, denn das ist ja schon eine sehr besondere Sache, das sieht man ja sonst nirgendwo kaum, dass dann eben mal eine Politik sagt, wir hätten jetzt gerne ein nachhaltiges Waldkonzept, damit wir mal was anders machen und gucken, dass wir unseren Wald fit machen für die Zukunft. Und das schon 1986. Also wenn man heute darüber spricht, man hat es ja früher schon gewusst mit dem Klimawandel, da wurde das tatsächlich auch mal aufgenommen. Also die Politik kann was bewegen und die kann was verändern. Und so wurde dieses Konzept von Dr. Lutz Faeser dann entwickelt, 1994 dann durch das Stadtforstamt veröffentlicht. Das ist dann ganz besonders interessant, da der Stadtforstamt dann einen Deal mit Greenpeace gehabt hat. Also was heißt Deal? Greenpeace hat das dann eben auch mitgetragen. Und das hat dazu geführt, dass das dann deutschlandweit und dann eben auch sogar über die Grenzen hinaus von Greenpeace International überall in die ganze Welt getragen wurde. Was dazu geführt hat, dass das Konzept dann sogar von der UN als das nachhaltige Waldkonzept festgestellt wurde. Das bedeutet, das ist auch durch eine Studie begleitet worden, dass die ganzen Flächen, der ganze Wald überwacht wird. Es wurden Messungen durchgeführt und eben auch Auswertungen permanent geführt. Und das hat dazu geführt, dass dann unser Stadtwald Lübeck der mit am besten untersuchteste Wald der ganzen Welt ist. Also wir haben zigtausende Messgeräte und Messstellen überall im Wald, die permanent kontrollieren, wie sich der Wald verhält, wie er sich verändert, was tut sich im Wald, insbesondere auf den Referenzflächen. Und das zeichnet sich durch die Prinzipien aus. Die da wären erst einmal dieses risikoarme und produktive Naturnähe. Das bedeutet, möglichst nichts im Wald erstmal machen, was nicht vielleicht von der Natur auch so gewollt ist oder sichtlich dazu beiführt, dass die Natur das auch so als Ziel haben wollen würde. Also im Grunde, wenn man sich nicht sicher ist, lasse ich den Baum lieber stehen, als den dann zu fällen, weil das dann eben für den Wald schädlicher wäre. Also beispielsweise, wenn da ein kleiner Bach ist oder sowas, dass man den dann eben auch nicht drainiert, damit der Wald sich da dann, der hat sich das ja so gedacht und da geschaffen. Und bevor ich das Risiko eingehe, weil ich da jetzt irgendwas anderes anpflanzen will, lieber lassen, den Wald selber machen lassen. Und das angemessene ökologische Ertragsniveau. Es soll also nicht mehr entnommen werden aus dem Wald, wie der Wald nicht auch selber wieder reproduzieren könnte in angemessenem zeitlichen Rahmen. Also wenn ein Wald einen Baum verliert, der wird durch einen Sturm oder durch Befall zerstört oder fällt dann einfach um oder bricht ab, dann ist das ein ganz natürlicher Prozess. Und an dieser Stelle könnte man dann eben beispielsweise auch einen Baum entnehmen und der Wald würde sich automatisch selber, weil da schon andere Bäume sind, die schon meinetwegen 5 Meter hoch sind, in dieser Startposition sozusagen sich befinden, dieses Loch schnell wieder selber füllen. So passiert es eben, dass dann eben mal ein Baum fehlt, also umfällt. Dann ist da eine kleine lichte Stelle und dieser Baum wird dann schnell durch den Wald wieder von selber ausgeglichen, indem dann eben kleine Setzlinge, Bäumchen, die dann schon da von selber, von der Natur aus ausgesetzt wurden, direkt diese Lücke dann wieder füllen können. Und das Prinzip des minimalen Eingriffs und der Vorsicht, gerade was das Entnehmen von Bäumen zum Beispiel betrifft, mit Harvestern, sogenannten Geräten, die mit Raupen oder mit Rädern da reinfahren, das ist dann zum Beispiel auch verboten, weil das eben auch den Boden zerstören würde, Wurzeln durchtrennen würde, Pilze zerstören würde und so weiter. Deswegen ist man dazu übergegangen, nur da, wo es absolut notwendig ist oder eben wo der Wald das auch wirklich gut vertragen kann und dann mit der höchsten Vorsicht, dass da eben nichts zerstört wird. Weil jede Berührung im Wald ist dann auch gleichzeitig eine Störung. Das wollen wir nach Möglichkeit immer alles vermeiden. So ist man dann zum Beispiel dazu übergegangen, eben nicht mehr mit den Harvestern einfach reinzufahren, Baum zu entnehmen, rauszutragen, sondern die Rückegassen, sogenannte Wege durch die Wälder, die dann eben zum Einholen durch die Erntemaschinen der Bäume genutzt werden. Die waren dann immer alle, 20 Meter zum Beispiel, waren dann so rückgegassen, durch die Wälder gezogen. Sieht man in klassischen Forsten auch noch. Die wurden stark reduziert. Mindestens die Hälfte davon wurde entfernt. So, das kam dadurch, dass dann eben diese Erntemaschinen eine Reichweite von ungefähr 10 Meter hatten. Und dann von Rückegasse zu Rückegasse konnten sie dann eben in den Wald dann eben reinreichen. Und das wurde entfernt zum großen Teil, weil man dann jetzt eben als Person dann da hingegangen ist, mit einer Motorsäge zum Beispiel, und dann diesen Baum dort gefällt hat, aber dann eben mit Pferden und dann auf sehr natürliche Art und Weise dann rausgezogen hat oder eben mit Seilwinden, wenn das ein sehr starker, schwerer, großer Baum war. Also nicht eben mit Geräten reinfahren, sondern möglichst so, dass der Boden oder überhaupt irgendwas von dem Wald da sehr stark drunter leiden muss. Und das wird erreicht, indem man eben diese Referenzflächen hat. Das ist ein Kernelement dieses Lübecker Waldkonzepts. Man hat mindestens 10% Referenzfläche. Das heißt, diese 10%, die werden unter gar keinen Umständen angefasst. Die bleiben genauso, wie die Natur es sich für sich selber nutzt. Also diese werden also schlussendlich irgendwann zu Urwaldfläche werden. Und diese Fläche vergleicht man dann immer mit der bewirtschafteten Fläche. Das heißt, wenn ich in der bewirtschafteten Fläche einen Baum entnehme, dann muss an der Stelle der Wald sich genauso trotzdem erholen können wie in der Referenzfläche. Und damit hat man dann diesen Vergleich, diesen, äh, diese Ansätze, dass man eben untersuchen kann, sind meine Eingriffe zu stark, sind sie zu schwach, oder nicht zu schwach, aber sind sie angemessen? Das war ja das Stichwort. So dass dann eben sichtbar ist, das, was wir im Wald machen, das hat keine große Auswirkung und ist vertretbar. Und so sind dann auch eben ein paar Regeln entstanden, zusätzlich zu diesen 10% Referenzflächen, dass insbesondere Starkhölzer, also besonders große, für den Wald sehr wertvolle Bäume, wo beispielsweise viele Nester drin sind oder die dann eben auch durch Wurzelgeflecht und so weiter mit anderen Bäumen verbunden sind oder eben viel Flächen für Pilze bieten und, die bleiben auch grundsätzlich stehen. Oder eben natürlich auch Bäume, die hohl sind für auch Tiere und. Und dann sind dann eben auch Verbote entstanden, dass beispielsweise keine Kahlschläge erlaubt sind, also keine größeren Flächen, sondern es ist maximal ein Baum entnehmbar an bestimmten Flächen, der eben keinen wirklich großen Einfluss auf die Umgebung hat, sondern eben gesund ist, meinetwegen auch schön groß, und auch ein bestimmtes Alter schon erreicht hat, aber eben keine großen Einflüsse auf die Umgebung hat, wie dass Tiere drin wohnen oder genau sich eben schon irgendwo andere Pflanzen und Tiere mit dem verbunden sind. Es sind also auch keine Monokulturen erlaubt, also es darf nicht irgendwie von einer Art das Gleiche immer wieder gepflanzt werden, sondern es dürfen nur, wenn überhaupt, die dort auch heimischen Hölzer gepflanzt werden. Es dürfen keine Gifte verwendet werden, Bearbeiten und Verdichten von Böden ist nicht erlaubt und das Entwässern ist auch nicht erlaubt. Das bringt dann alles eine sehr hohe Holzqualität, weil die Natur es halt einfach am besten weiß und auch kann. Diese Symbiose zwischen den Tieren, den Pflanzen, den Pilzen, die führt dazu, dass die Bäume unglaublich stark werden und resilient. Und dadurch wird diese Holzmasse im Wald sehr stark zunehmen. Im Vergleich ist es auch so, dass bundesweit jetzt so gerade die Nadelgehölzer eine Holzmasse von ungefähr, ich meine, das waren 150 bis 300 Kubikmeter pro Hektar waren. Und in Lübeck ist das von vor ungefähr 30 Jahren von ungefähr 300 Kubikmetern auf mittlerweile über 600 Kubikmeter, glaube ich, gewachsen. Und das innerhalb von 30, 40 Jahren. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Also das Holzniveau ist deutlich gestiegen, die Masse des Holzes im Wald. Und dadurch, dass dieses Holz eine so hohe Dichte bekommt und eben auch viel mehr wird, also der Wald sich besser erholen kann, wird dadurch auch der Ertrag gesteigert. Also das Holz bekommt einen deutlich höheren Wert, weil es dann eben auch für größere Möbel verfügbar ist oder eben auch für hochwertige Möbel beispielsweise oder auch für den Bau. Das ist dann unsere Perspektive. Wir können natürlich den Wald jetzt einfach so lassen, wie er ist, so wie in der Referenzfläche. Für die Natur und den Wald wäre das überhaupt gar kein Thema. Da würde sich auf jeden Fall so zurechtfinden, wie er es gerne haben möchte. Der könnte sich dann so erholen, wie er es für richtig hält. Für uns ist das natürlich so eine kleine Zwickmühle, weil wir haben jetzt den Klimawandel und wir brauchen eigentlich jetzt in den nächsten Jahrzehnten spätestens dann auch irgendwo von diesen toten Wäldern, die wir ja auch viel im Harz sehen, oder auch in anderen Gegenden der Welt, da müssen wir schnell von wegkommen, damit wir unsere Wälder retten, damit wir uns retten. Und dadurch können wir insofern zumindest eingreifen, so ein bisschen entgegen des Lübecker Waldkonzeptes, aber das ist im Lübecker Waldkonzept auch in Ordnung. Um dem Wald zu helfen, können wir diese Umwandlung beschleunigen, indem wir dann eben die heimischen Arten, die dann eben auch von hier kommen, beispielsweise durch Wald, Lesungen aus dem Wald, dass wir die Setzlinge, die sich da von Natur aus schon eingepflanzt haben, durch die Nüsse und so weiter, dass wir die dann eben nehmen und an anderen Orten wieder einsetzen, wo jetzt beispielsweise vorher nur Monokulturen waren oder Fichten oder andere Nadelhölzer. So wachsen dann dort neue Pflanzen, neue Laubbäume oder neue heimische Bäume. Und gerade auch, wenn wir neue Waldflächen haben, wie von ehemaligen Ackerflächen oder so, da können wir dem Wald natürlich besonders stark helfen, indem wir schon mal die ganzen Pionierhölzer, das sind zum Beispiel Gebüsche oder Eichen oder Birken, die bereiten diesen diese Fläche so weit vor, spenden schon mal Schatten, bieten schon mal ein bisschen mehr Ressourcen an der Stelle, damit dann die nachfolgenden Generationen, wie beispielsweise die Buchen, die hier bei uns im Norden halt zum Beispiel auch sehr heimisch sind oder weit verbreitet waren oder sind, die können sich dann eben in diesem Schutz dieser Pioniergehölze dann eben in der nächsten Generation bilden und haben dann eine Gegend, eine Umgebung, in der sie dann viel besser wachsen und gedeihen können, als wenn sie eben direkt in einen Fichtenwald ausgepflanzt werden würden. So sieht das dann zum Beispiel aus. Wir nehmen uns die Bäumchen, also so wie das jetzt auf dem Bild sind, dass die Wurzeln da so offen sind, das machen wir auch nicht. Wir haben dann natürlich auch noch Tüten dabei, damit die Wurzeln auch geschützt bleiben und feucht bleiben. Das ist jetzt nur für einen kurzen Moment gewesen. Wir achten da sehr darauf, dass die möglichst auch alle dann gut anwachsen. Und bislang haben wir da sehr, sehr hohe Erfolgsquoten. Also unsere Bäumchen wachsen eigentlich zum sehr großen Teil dann auch an. Also das ist schon was ganz Schönes dann. Das ist unser Verein dann auch, womit ich dann eben diese Initiative ins Leben gerufen habe oder was jetzt auch aus uns geworden ist. Wir kooperieren zum Beispiel eben mit dem Stadtwald Lübeck. Und wenn wir in Lübeck pflanzen, dann nennen wir es auch Lübeck buddelt. Wir sind 5 bis 10 aktive Ehrenamtler derzeit. Wir sind auch auf sozialen Netzwerken unterwegs. Ich betreibe Mastodon, die anderen, da lasse ich die Finger von. Aber das gibt natürlich auch andere, die dann auch sowas bedienen. Wir kooperieren dann auch mit regionalen Forstbaumschulen, da wir nicht einfach von irgendwo privat oder aus anderen unzertifizierten Schulen Bäume nehmen können, um eben sicher zu sein, dass die eben nicht irgendwelche Schädlinge in den Wald bringen oder. Und dann treffen wir uns natürlich regelmäßig, insbesondere in der Herbstsaison, wenn wir dann besonders viel pflanzen. Und dann gehen wir in den Wald und pflanzen die Bäume. Das machen wir dann zusammen mit Privatmenschen und auch mit Unternehmen als Unterstützer. Wobei uns immer absolut wichtig ist, dass garantiert ist, dass diese Flächen dann auch nachhaltig weiterhin so bewirtschaftet werden können und nicht irgendwie plötzlich aus der privaten Hand, wo sich dann jemand denkt, so nach 10 Jahren, so, oh, jetzt sind sie ja schön ganz gut gewachsen, jetzt kann ich sie mal alle gewinnbringend für mich dann alle abholzen. Nein, das machen wir auf keinen Fall. Da haben wir auch schon Angebote bekommen, aber das lehnen wir dann natürlich auch grundsätzlich ab. Das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil, dass wir mit dem Stadtforst Lübeck eine tolle Fläche immer zur Hand haben, wo dann eben auch nach diesem Konzept grundsätzlich gearbeitet wird, weil sich die Stadt Lübeck dazu auch verpflichtet hat. Und das möchten wir auch eigentlich jetzt in die Welt tragen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt auch endlich mal überregional hier was erzählen darf. Das ist das erste Mal für mich auf der Easter Hack jetzt. Da wir grundsätzlich auch dafür offen sind, also wenn es jetzt eben Menschen gibt, die daran interessiert sind, hey, in meiner Gegend möchte ich das auch haben, ich möchte auch mal irgendwie unserem Wald auf die Sprünge helfen oder ich habe da eine Fläche, die der Gemeinde oder der Stadt gehören, dann unterstützen wir dabei total gerne. Wir haben jetzt beispielsweise in Bingen auch zuletzt eine Bingen-Buddelt-Aktion gehabt. Und grundsätzlich, wenn da dann eben das Interesse ist, nehmen wir dann gerne den Kontakt auch zu den Gemeinden oder zu den Kommunen auf, um dann das Konzept zum einen, wenn es noch nicht geläufig ist, dann eben auch zu vermitteln oder eben auch so weit zu koordinieren, dass dann die richtigen Bäume da ankommen, dass dann dass dieses Event organisiert werden kann. Und wir haben ja auch technische Infrastruktur für uns, also sei es jetzt eben, dass man per E-Mail oder Chat oder sowas sich dann auch austauschen kann. Sowas bieten wir dann alles an. Und so kommen dann eben diese Events zustande, wo dann eben die Ehrenamtler von uns dann diesen Stand betreuen. Das machen wir dann auch gerne mal auf anderen Veranstaltungen, wo wir dann auch was darüber erzählen oder auch den Leuten das zeigen und erklären, so wie jetzt hier zum Beispiel auch. Und deswegen freuen wir uns dann natürlich darüber, dass das immer mehr auch bekannt wird, also nicht nur im offiziellen Rahmen bei den Stadtforsten oder auch bei der UN, sondern eben auch bei den Privatmenschen oder überhaupt bei Menschen, die daran interessiert sind, etwas Gutes für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Wälder zu tun. Und da sieht man das jetzt auch zum Beispiel, alle können mitmachen bei uns, deswegen heißt es auch gemeinsam buddeln. Und da ich auch so, ja, grundsätzlich davon ein Fan bin, das auch wirklich allen zu ermöglichen, ist das für mich auch besonders wichtig, dass das dann eben auch so funktioniert, dass dann auch niemand ausgeschlossen wird. Und deswegen meine Bitte und mein Wunsch, lasst uns gemeinsam auch mehr Bäume pflanzen und den Wald zu retten, denn der Wald ist für uns lebensnotwendig und das ist unsere Zukunft. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass jetzt auch heute hier so viele da sind. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und deswegen sage ich Danke. Dankeschön. Das ist das das aktive ehrenamtliche Team. Und dann habe ich auch noch, wer möchte zu dem Lübecker Waldkonzept oder sowas nachzulesen möchte, der kann das gerne dann auch nachlesen. Das ist alles verlinkt in der PowerPoint, in der Präsentation. Und das wird ja, meine ich, auch verlinkt. Ansonsten kann man uns auch gerne anschreiben oder auf unserer Webseite besuchen. Und das ist dann der Appell. Und gerne können wir dann auch noch Fragen stellen. Ich hoffe, wir haben von der Zeit her sind wir, ja, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde für Fragen und gerne raushauen jetzt. Ich glaube, das Mikro geht jetzt rum.
Danke für diesen interessanten Vortrag. Zu natürlichen Vorgängen im Wald gehören auch Waldbrände. Wie gehen Sie mit Waldbränden im Rahmen von diesem natürlichen Lübecker Waldkonzept um?
Grundsätzlich eigentlich wie mit allen anderen Flächen auch, die beispielsweise tot sind, wie bei Nadelgehölzern. Der Vorteil bei einem Wald, der durch einen Waldbrand... ist natürlich, dass durch den Waldbrand immerhin noch mal ein paar Dünger sozusagen ausgebracht wurden. Ist nicht schön. Das ist sowieso grundsätzlich eine Situation, die wir ja gar nicht erst haben wollen. Das ist natürlich dann mit dem Lübecker Waldkonzept der Vorteil, der ist deutlich feuchter als ein Wald, der nicht nach diesem Konzept bewirtschaftet wird. Und daher ist so ein Wald dann auch schon deutlich resilienter und gar nicht mehr so stark waldbrandgefährdet. Natürlich kann das trotzdem immer passieren, aber grundsätzlich erst einmal von der Natur aus her wird sich die Natur das selber schon regeln. Wenn das eine Fläche ist, die sonst erst in Jahrzehnten wieder sich erholen könnte, dann könnten wir natürlich auch da nochmal pflanzen, um dann eben wieder diesen Kickstart zu geben. Also dass dann wieder Pioniergewächse da sind, die dann sich diese Ressourcen dann wieder zu nutzen machen, um dann eben den nächsten Generationen den Weg zu bereiten. Also grundsätzlich auch die Bäume, die wir da pflanzen, wenn wir die in den Boden gesetzt haben, dann sind die ja auch schon mal gestört, weil die Wurzeln sind zum Beispiel mal geknickt worden oder für den kurzen Moment, wo sie dann eingesetzt wurden, waren sie dann in der frischen Luft, was dann auch schon nicht mehr so schön war für die Wurzeln. Also die Bäume werden auch nie diese Lebenserwartung haben, wie jetzt ein Baum, der da von Natur aus sich eingepflanzt hat. Aber das ist ja auch nicht unser primäres Ziel, sondern wir wollen ja eben dem Wald helfen, sich schneller selber zu erholen. Also die nächste Generation, die dann kommen wird, die ist ja dann sozusagen das, was wir dann erreichen wollen, dass die dann eben eine schöne Zukunft hat.
Ja, ich mach mal weiter. Vielen Dank für den coolen Vortrag. Die ehrenamtliche Arbeit, die da reingeht, die braucht's, um den Umbau zu beschleunigen, habe ich so verstanden. In dem Lübecker Staatsforst jetzt, wird da dann überhaupt noch ehrenamtliche Arbeit reingesteckt oder ist der Umbau sozusagen dort abgeschlossen und man bekommt tatsächlich diese größeren Erträge, wie ich es verstanden habe, quasi auch mit weniger Manpower als Einsatz oder auch Womanpower?
Also von der ehrenamtlichen Arbeit aus, wir haben ja sowieso schon mal gar nicht das Interesse, irgendwie Erträge zu erwirtschaften. Aber das ist ja in diesem Forst, in dem wir das machen, dadurch, dass es ja eben ein Stadtwald ist und dieses grundsätzlich ja eigentlich überall in Deutschland so der Wille ist oder eben auch das Ziel ist, dass Wälder auch als Rohstoffquelle genutzt werden. Ist ja nun mal leider so. Und wir haben jetzt aber dadurch den Vorteil, dass was wir machen, zumindest einen naturnahen Wald als Ziel hat, also als Ergebnis. Und wenn wir dann jetzt eben im Lübecker Wald Bäume pflanzen, dann wird dieser Wald schon schneller auch umgebaut. Wir haben im Lübecker Wald tatsächlich kaum noch Flächen, die wir überhaupt nach dem Lübecker Waldkonzept so weit umbauen könnten. Also da ist schon weitestgehend fast überall was gepflanzt worden, wo mal vorher eben hauptsächlich Nadelgehölzer waren. Und deswegen sind wir da in Lübeck sehr erfolgreich gewesen. Das ist ja auch das, was ich gesagt hatte. Die Holzmasse und die Qualität des Holzes ist in den letzten Jahrzehnten um ein Vielfaches gestiegen. Und wir sind schon deutlich näher an einem Urwald jetzt mittlerweile dran, als das fast alle anderen Wälder in Deutschland sind. Und das, obwohl wir eben ab und zu mal einen Baum, also nicht wir als Verein, sondern der Stadtwald, obwohl der das dann eben halt mal macht. Da kann ich übrigens auch eine, die muss ich auch mal verlinken, das fällt mir jetzt gerade erst ein, eine tolle neue Reportage auf dem NDR, müsste ich mal nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf leider, aber die hat auch eben das Thema, wo es darum geht, wonach wird eben ein Baum auch ausgesucht, da wird es schön auch dargestellt und das ist dann eben die Wirtschaft dahinter. So. Aber wie gesagt, das ist ja nachhaltig und nur unter bestimmten sehr, sehr strengen Auflagen und Reglementierungen wird dann eben dieser Baum entnommen. Und deswegen ist es auch dieses Konzept, was durch Greenpeace und andere Zertifizierungsstellen dann eben auch als das führende, nachhaltige Konzept entwickelt wurde. Beispielsweise ist der Lübecker Stadtwald auch das erste Stadtwald, oder der erste Wald überhaupt, der nach Naturland Biosiegel dann zertifiziert wurde. Und grundsätzlich all diese ganzen Naturland oder FSC-Siegel und so weiter, die sind im Grunde eigentlich basierend auf dem Lübecker Waldkonzept entwickelt worden. Und witzigerweise noch besser, viele dieser naturnahen Zertifizierungen haben sogar noch weniger strenge Regeln als das Lübecker Waldkonzept. Also von daher ist das wirklich das Top, was es so an Waldbewirtschaftung überhaupt gibt, was die Nachhaltigkeit betrifft.
Ja, auch von mir vielen Dank für deine Arbeit und deinen Vortrag. Hier hinten links, rechts sitze ich.
Danke.
Ich habe eine Frage auch zur Forstwirtschaft. Wäre es für Waldbesitzerinnen möglich, sozusagen irgendwie wirtschaftlich Forstwirtschaft zu betreiben mit dem Lübecker Waldkonzept oder ist das eher Richtung Renaturierung? Und dann eine andere Frage danach. Glaubst du oder aus deiner Sicht und deiner Expertise, ist es möglich, dass unsere Harzer Wälder, die halb abgestorben sind, wieder schöne Wälder werden oder ist das ein bisschen verlorenes Terrain?
Also erstmal zur ersten Frage. Klar, also ein Wald ist ja auch in der Regel auch erst ab einer gewissen Größe überhaupt in der Lage, so ein Klima zu erschaffen. Da ist es dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn man als Privatmensch sich so einen Wald anlegen möchte und so nach dem Lübecker Waldkonzept gehen möchte, wird das dann so ein Wald werden können, wie ein großer Wald, der tausende Hektar groß ist oder sowas. Das ist vielleicht dann eher nicht der Fall, aber trotzdem ist es schon mal grundsätzlich ein erster guter Schritt in die richtige Richtung und natürlich hilft es dem Wald dann auch, sich so besser zu naturieren oder zu renaturieren oder eben auch resilienter zu werden. Da wäre vielleicht auch, wenn das wirklich sehr klein wird, der Wald, vielleicht irgendwann auch interessant, zu Tiny Forest oder zu Micro Forest zu gehen, nach dem Miyagi-Prinzip zum Beispiel. Das ist dann zwar nicht mehr so nachhaltig wie so ein Lübecker Waldkonzept-Wald, aber hilft auf jeden Fall schnell, sehr viel Biodiversität in diesen Wald zu bringen. Und von da ausgehend kann man ja gucken, ob man dann das noch ein bisschen weiter natürlicher werden lässt oder eben auch nicht. Das wäre so meine Überlegung jetzt dazu. Das andere Thema, der Harzer Wald, das ist ein sehr bekanntes und riesengroßes Problem. Man sieht diese Bilder ja, wo dann auch hängeweise an den Bergen da überall alles nur tote, umgestürzte Bäume liegen an den Hängen. Aber ja, da bin ich eigentlich überzeugt davon, wir könnten das jetzt einfach so lassen, wie es jetzt ist und innerhalb von 50 Jahren würden da wieder natürliche Wälder drauf stehen, die wirklich richtig schön erblühen können. Wir können natürlich was dazu beitragen, dass das dann nicht 50 bis 100 Jahre dauert, sondern dann vielleicht schon innerhalb von 20 bis 30 Jahren passiert, indem wir da großflächig, wie ich vorhin schon sagte, diese Pioniergewächse zum Beispiel anpflanzen. Und das wird zum Glück mittlerweile auch an vielen Stellen erkannt. Also immer mehr Forstämter gehen dazu über, dieses Konzept jetzt auch zu verfolgen und dem auch nachzugehen. Also da bin ich sehr optimistisch, dass da sehr viel gemacht werden kann.
Wie macht man sowas? Also wenn jetzt hier irgendjemand sitzt und sagt, hey, das ist voll cool, das will ich bei mir in der Gegend auch haben, wie fängt man da an? Geht man einfach zur Gemeinde und sagt, hey, können wir ein paar Bäume pflanzen?
Zum Beispiel. Das wäre der erste Schritt, kann man so sagen. Natürlich, das ist ja auch das, was ich meinte, wo wir dann auch gerne helfen bei. Man muss ja vielleicht auch noch ein paar mehr Sachen beachten, wie zum Beispiel, welche Pflanzen wären denn da überhaupt heimisch? Welche müsste ich denn besorgen und wo kann ich sie auch überhaupt besorgen mit der ganzen Zertifizierungssache und so weiter? Ne? Damit eben nicht irgendwie Bäume genommen werden, die dann potenziell irgendwo irgendwelchen Schädlingen ausgesetzt waren oder andere Probleme mit sich bringen. Und da wissen wir zum Beispiel, wo es dann drauf ankommt, auf welche Zertifizierung oder eben wo man dann eben sowas auch anfragen kann. Und natürlich ist es dann auch oftmals immer noch leider nicht so einfach, manche Gemeinden oder Kommunen oder eben dann auch deren Forstwirte zu überzeugen, dass das das richtige System ist, weil es gibt leider immer noch viel zu viele, die sagen, hey, ich pflanze da jetzt einfach wieder neue Douglasien hin oder ich guck mal, was es denn für resilientere Bäume gibt, weil das Klimawandel und die müssen ja 4 Grad mehr aushalten und bla bla bla, was meiner Meinung nach halt echt die falsche Herangehensweise ist, weil dann hast du wieder nur diese eine Art von Baum, die dann wieder auf für sich keine Symbiose mit anderen heimischen Tieren, Pilzen und sonst weiter eingehen kann. Und dieser Baum mag vielleicht dann in einer anderen Region 4 Grad mehr aushalten, aber hier wird er wieder ein Störenfried sein in dieser Natur, in dieser Umgebung und wieder alles kaputt machen oder eben selber auch kaputt gehen.
Dahin geht auch meine Frage, dass in so einem Wald ja die Bäume jetzt durch den Klimawandel andere Bedingungen haben, werden dann auch andere Bäume hier eher heimisch oder muss man andere Bäume hier pflanzen, dass die hier das auch langfristig überleben und der Wald auch das gut aushält?
Die Bäume, also die Natur, wie ja auch das Konzept sagt, weiß ja eigentlich selber genau am besten, was ich eigentlich wie, wann, wo auspflanze. Und es kann durchaus jetzt passieren in den nächsten Jahrzehnten, dass eine Baumart schneller jetzt verdrängt wird als eine andere Baumart. Aber man merkt jetzt schon, dass einige der Bäume selber schon anfangen, das Holz anders anzubauen oder eben auch andere Pflanzen in der Umgebung sich eher ansiedeln zu lassen. Das kommt also dann schon eher so, dass der Wald sich selber anfängt umzustrukturieren, anders aufzubauen. Und die Baumarten, die dann jetzt eben an der Grenze der Grad, das halte ich nicht mehr aus. Die werden dann vielleicht weniger werden, vielleicht aber auch nicht ganz verschwinden. Dafür werden dann andere Bäume dann eben eher jetzt dominieren werden, die es aber jetzt auch schon gibt oder eben jetzt auch kommen werden. Ja, also eher aus dem Norden oder sowas. Also Buchen zum Beispiel, die sind zum Beispiel sehr resilient. Die werden dann vielleicht auch sich noch weiter verbreiten. Oder eben auch andere Gehölzer, die aus dem Süden jetzt kommen, die dann sich weiter verbreiten werden. Was wollte ich noch sagen? Nee, im Grunde ist es das. Also wir sind halt auch eigentlich die Verfechter davon, dass die Natur sich selber überlassen sollte, dass die schon am besten weiß, wie sie das am besten hinkriegt. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Der Wald hat ja auch ein eigenes Klima. Also das Blätterdach schützt ja auch den Wald beispielsweise. Und gerade wenn das dann eben ein guter Mischwald ist, der ein eigenes Klima sich schaffen kann, dann merkt man auch schon, wenn man in diesen Wald hineingeht, da hat man schon durchaus mehrere Grad Unterschied von außerhalb des Waldes, die man da spüren kann. Also da ist der Wald dann schon deutlich resilienter, dann wenn er funktioniert und gesund ist. Das war's jetzt, glaube ich, auch. Okay. Dann vielen Dank nochmal und sprecht mich gerne an. Schreibt uns auch, wenn ihr irgendwas habt, Fragen habt oder wenn ihr tatsächlich jetzt auch wollt, in einer eigenen Region oder sowas. Wir helfen dabei super gerne. Dann ist es dann eben Hamburg buddelt oder Berlin buddelt oder Frankfurt buddelt oder was auch immer. Wir sind dann für euch da und würden uns total freuen, wenn wir noch mehr Bäume pflanzen können. Vielen Dank.